Das wahre Problem des Wohnungsbaus. Der Wohnungsbau ist in der Krise, der Druck im Wohnungsmarkt wird immer größer und in der heutigen Folge diskutieren wir die strukturellen Probleme im Wohnungsbau und erklären, warum mehr Geld nur bedingt hilft. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Ihr habt eine neue Studie zur Bauwirtschaft herausgegeben, also ihr ist das IW. Was ist der Hintergrund? Wie schlimm steht es aktuell um die Bauwirtschaft? Wie soll das alles finanziert werden? Was ist das eigentliche Kernproblem? Wie kann es sein? Auch die Bauwirtschaft investiert doch in Maschinen und deren Produktivität, oder? Und vor diesem Hintergrund, wann geht es wieder mit dem Wohnungsbau aufwärts? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über den Kern des Ganzen, also den Kern dessen, was wir schon so lange diskutieren. Was ist eigentlich los? Was ist das Problem von was eigentlich richtig, des Wohnungsbaus? Darüber wollen wir heute reden. Das Ganze hat natürlich wieder ein Paper zur Grundlage und wenn wir ein Paper als Grundlage haben oder eine Veröffentlichung, dann brauchen wir natürlich auch den Professor dazu. Und deshalb begrüßen wir bei uns im Podcast Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, weltbekannt, weltgewandt, von allen geschätzt. Ich bin so froh, dass du wieder eingeschaltet hast. Moin, Michael.
Hallo, Hauke, grüß dich.
Okay, irgendwann mal.
Immer wieder schön.
Immer wieder ein warmer Regen. Genau, lass uns direkt ins Thema starten. Ihr habt eine neue Studie zur Bauwirtschaft herausgebracht. Was genau ist der Hintergrund?
Genau, also der Auftrag, den wir hatten, war, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bauwirtschaft mal herauszustellen, vor allen Dingen, welchen Beitrag sie eben leistet zur Bruttowertschöpfung in Deutschland, wie wichtig die Investitionen sind. Und tatsächlich muss man ja einfach feststellen, das ist eine Riesenbranche. Die Bruttowertschöpfung liegt bei etwa 5,5% der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland, wenn man eben noch die Verbundeffekte dazu zählt, also das, was die Bauwirtschaft eben für andere Branchen leistet, dann ist man sogar bei über 7% Wertschöpfung. Die Bauinvestitionen machen fast über 80% der Kapitalstockinvestitionen aus, also tragen zum Kapitalstock in erheblicher Weise bei. Also all das ist natürlich gravierend. Was allerdings eigentlich noch deutlicher geworden ist, sind die strukturellen Herausforderungen, die die Bauwirtschaft hat. Das war nachher eigentlich das große Thema, das, was wir auch in den Vordergrund gestellt haben. Also klar, die großen Zahlen sind natürlich immer beeindruckend, das, was so eine Branche beiträgt. Aber noch wichtiger aus meiner Sicht ist eben gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der Bauwirtschaft, all dem, was wir über die Krisen reden, dass wir diese langfristigen Herausforderungen mal genauer herausgearbeitet haben und uns damit beschäftigen. Und das hat mir tatsächlich auch nochmal die ein oder andere neue Einsicht gebracht, auch was den Wohnungsbau angeht.
Okay, wir haben ja schon das ein oder andere Mal das Thema gestreift. Insofern wunderbar, dass wir jetzt Daten haben. Gefühlt geht es der Bauwirtschaft wahnsinnig schlecht. Es gibt ganz wenige Aufträge nur. Die ganzen Projektentwickler sind zusammengebrochen und zusammengeschrumpft. Es sind deutlich weniger noch am Markt, also auch weniger Auftraggeber. Es wird weniger gebaut. Erzähl mal, wie schlimm steht es aktuell wirklich um die Bauwirtschaft? Tragen wir sie denn jetzt zu Grabe, auch als so wichtigen volkswirtschaftlichen Gewinnfaktor, oder kommt da noch was? Oder sag mal an.
Naja, es ist natürlich schon eine Krise, die wir haben in der Bauwirtschaft. Das muss man sehen. Gerade hat der Verband auch selber angekündigt, wahrscheinlich gehen 10.000 Stellen in diesem Jahr verloren in der Bauwirtschaft. Die Probleme sind einfach da. Wir haben natürlich vor allen Dingen das Problem im Wohnungsbau, wo wir einen regelrechten Einbruch bei den Baugenehmigungen haben, rund ein Drittel weniger Baugenehmigungen. Man merkt auch an der Nachrichtenlage ja nach wie vor, dass eben die Insolvenzen zunehmen. Wir haben nach wie vor Insolvenzen in dem Bereich und die große Gefahr ist eben, dass weitere Kapazitäten abgebaut werden und wir angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels damit auch nicht mehr die Kapazitäten aufbauen können, die eigentlich notwendig sind. Aber es ist schon auch spannend, mal diesen langfristigen Blick zu nehmen. Wenn man mal schaut, im Wohnungsbau zum Beispiel in den 90er Jahren haben wir noch deutlich mehr gebaut. Wir hatten mal 600.000 Wohnungen, die wir erstellt haben in der Hochphase, oder auch deutlich über 500.000 in vielen Jahren. Da sind wir weit von weg. Ja, selbst in dem Boom haben wir es nicht geschafft, wirklich mehr als 300.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und wir haben vor allen Dingen auch in den anderen Bereichen deutlichen Rückgang der Bauinvestitionen zu verzeichnen. Also wenn wir zum Beispiel mal auf die öffentlichen Investitionen schauen, da liegen wir jetzt deutlich unter dem Niveau, was wir noch 1990 gebaut haben. Genauso sieht es eben auch aus im Gewerbeimmobilienbau. Wenn man das jetzt mal nimmt und gleichzeitig sieht, was wir eigentlich bauen müssten, dann entsteht da einfach schon eine Riesendiskrepanz. Und da fand ich tatsächlich auch überraschend, der Wohnungsbau ist gar nicht die größte Baustelle. Also im Wohnungsbau, wir müssten ja ungefähr bis 2030 jährlich 350.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Das heißt, angesichts der aktuellen Bauinvestitionen müssten wir etwa 20 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr in den Wohnungsbau stecken. Das ist eine ganze Menge, ja, davon könnten wir schon ganz gut leben. Aber wenn wir uns mal jetzt anschauen, in anderen Bereichen haben wir noch viel, viel größere Investitionen zu tätigen. Wir wollen den Gebäudesektor klimaneutral machen. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir die Sanierungsrate steigern, deutlich steigern, um mindestens 50%, eher sogar 100%, also doppelt so viel sanieren wie aktuell. So, und das würde bedeuten, wenn wir jetzt so auf 75% mal gehen, so auf die gute Mitte, dann müssten wir jährlich 50 Milliarden Euro zusätzlich in die energetische Sanierung stecken. Großteil davon natürlich in den Wohnungsmarkt, aber eben auch Gewerbeimmobilien, die wir sanieren wollen. So, und wenn wir jetzt nochmal auf den öffentlichen Bau schauen, dann sind die Probleme nochmal deutlich gravierender. Es gibt mannigfaltig Studien, die zeigen, wir müssen in die Schiene viel mehr investieren, bis 2030 rund 80 Milliarden Euro. Wir müssen in die Autobahnen und Fernstrecken investieren. Wenn wir uns all die Brücken anschauen, ich glaube, es sind 4.000 Autobahnbrücken, die wir sanieren müssen. Wir haben große Probleme im kommunalen Hochbau, wenn wir zum Beispiel auf die Schulen schauen, auf die Verwaltungsgebäude schauen, auf die Sportstätten schauen. Also ich glaube, die Probleme im öffentlichen Bau sind ja offensichtlich, dass da vieles im Argen liegt. Das bedeutet, da müssten wir alleine 75 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr investieren. Das heißt, wir müssten eigentlich rund 150 Milliarden Euro zusätzliche Bauinvestitionen pro Jahr schultern, ne? Und das ist natürlich gewaltig, und das würde bedeuten, dass wir die gesamten Bauinvestitionen um rund ein Drittel pro Jahr steigern müssten. Also das zeigt die Diskrepanz, die wir haben. Der Bedarf ist riesig im Bau, aber die aktuelle Baukrise läuft dem natürlich auch irgendwo entgegen, und das passt irgendwie alles auch nicht zusammen.
Tja, wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Genau, wer hat so viel Pinke-Pinke? Ne? Wer hat so viel Geld? Die Frage ist ja wirklich, wie finanzieren wir es dann? Und geht es hierbei eigentlich auch, also das ist vielleicht eine Zusatzfrage, du hast ja gesagt, alleine die Investitionen in die Klimaneutralität sind erheblich. Das sind natürlich auch Investitionen in Energieeinsparungen, aber reden wir nicht eigentlich auch bei den Bedarfen, die wir im Moment haben, ein wenig über eine Fehlallokation der finanziellen Mittel? Also müssten wir nicht eigentlich so sozusagen mehr in den Bau an sich investieren und weniger dann, also, oder? Weil die Gebäude sind ja alle irgendwann auch abgängig. Ist da das zeitliche Thema? Bis 45 soll es ja, nee, 35 soll es ja alles erreicht sein.
Also die Klimaneutralität tatsächlich bis 2045. Ein bisschen mehr Zeit haben wir. Ursprünglich waren es ja mal 2050. Das hat man dann auf 2045 vorgezogen. Also es sind gewaltige Summen, die da zu stemmen sind. Wohnungsbau, da geht es natürlich, das ist eher im privaten Sektor. Ja, ich glaube, wenn die entsprechenden Möglichkeiten da sind, dann wird man das auch versuchen zu steigern. Da kommen wir vielleicht später ja auch zu. Bei der energetischen Sanierung ist natürlich schon die Frage, also du hast natürlich recht, es gibt Energieeinsparungen, das könnte man gegenrechnen, aber wir wissen auch, die energetische Sanierung in vielen Fällen lohnt sich aktuell nicht. Das heißt, es ist ein Zuschuss, der sich vielleicht langfristig rechnet.
Stopp, stopp, ganz kurz, lass mich dazwischen, was heißt, er lohnt sich nicht? Unter dem Gesichtspunkt der CO2 Emissionen oder unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit?
Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, ja. Also CO2-Einsparung natürlich, wenn du CO2 einsparen möchtest, wenn du Klimaneutralität haben möchtest, dann musst du das machen. Ohne den Gebäudesektor wird es nicht gehen. Aber aus individueller Logik muss man einfach sagen, lohnt es sich nicht, rechnet es sich nicht. Das heißt, man wird Zuschüsse geben müssen oder man muss eben den CO2-Preis erhöhen. So oder so wird man aber irgendwie noch Geld zur Verfügung stellen müssen. Das ist ganz klar. Ja, aber das ganz große Thema ist natürlich der öffentliche Bau. Ja, 75 Milliarden Euro zusätzlich. Also im Bundeshaushalt ringt man jetzt eher um Millionenbeträge. Wenn man jetzt Herrn Lindner sagt, du musst doch jetzt mal 75 Milliarden Euro zusätzlich, das funktioniert nicht. Ja? Und das ist natürlich dann schon oft frustrierend. Andererseits sehen wir aber eben auch, das finde ich ganz deutlich, alleine wenn wir uns diese desolaten Autobahnbrücken anschauen, was da auch für ein volkswirtschaftlicher Schaden entsteht, dadurch, dass Logistikunternehmen stundenlange Umwege fahren müssen, die Wege einfach länger werden, viele Menschen enorm viel Zeit in Staus verbringen, die sie dann eben auch nicht arbeiten können. Leute, die dann vielleicht sogar sagen, okay, dann arbeite ich jetzt nicht mehr oder nehme nicht mehr den guten Job, sondern eher den nahen, aber vielleicht nicht mehr so gut bezahlten Job. Also all das sind ja extreme Effekte. Plus, ich meine, ich weiß nicht, wie es in Hamburg mit den Schulen aussieht, aber wenn man jetzt in Leverkusen sich umschaut oder auch in Köln sich umschaut, da sind jede Menge Schulen, die einfach in desolaten Zustand sind, was natürlich dann auch bedeutet, dass die Bildung darunter leidet. Das ist auch klar. Es geht da sicherlich auch darum, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen. Von daher ist das einfach schon enorm wichtig. Ich glaube aber nicht, dass wir, wie gesagt, auf einen Schlag das erreichen können. Aber wichtig wäre natürlich schon, dass wir eine gewisse Steigerung erreichen und damit eben kontinuierlich nach oben fahren und uns so langsam daran begeben, diese Investitionsstaus aufzulösen. Und das wäre natürlich auch wichtig, um tatsächlich, dass die Bauwirtschaft entsprechende Kapazitäten hat, entsprechende Planungssicherheit hat, dass sie weiß, es kommen eben Aufträge. Und das kann tatsächlich auch schon wirtschaftlichen Zuwachs bedeuten. Wir haben das mal durchgespielt, wenn man jetzt also diese öffentlichen Investitionen beispielsweise um 10% pro Jahr steigert. Auch das würde auf Dauer uns zu einem höheren Wachstumspfad führen. Dann würde das BIP jährlich um 1% steigen. Und das wäre natürlich auch schon eine entsprechend gute Entwicklung angesichts der Wachstumsschwäche. Also auch ein bisschen mehr bringt schon einiges. Aber, und das finde ich, ist eben wichtig, die Finanzierung ist eine große Herausforderung, aber ist aus meiner Sicht gar nicht das Kernproblem, was wir in der Bauwirtschaft aktuell haben.
Okay, nach dem Kernproblem will ich gleich fragen, aber ich habe noch eine Zwischenfrage und zwar, im Übrigen kurze Fußnote, du hast gefragt, wie das in Hamburg läuft. Tatsächlich ist es in Hamburg mit dem Hamburger Schulbau gar nicht so schlecht, auch wenn es da natürlich irgendwie Nachholbedarf gibt, aber so in Hamburg haben die einen ganz guten Job gemacht. Wie verändert sich denn die Staatsnachfrage, also die Staatsquote, wenn man sagt, okay, jetzt müssen noch erhebliche Milliarden mehr ausgegeben werden von der öffentlichen Hand? Haben wir dann überhaupt noch sowas wie, haben wir dann überhaupt noch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Staatsnachfrage und privater Ökonomie, die sich selbst organisiert, was die Nachfrage angeht?
Naja, auch bei den Bauinvestitionen, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber hätten wir dann immer noch mehr private Bauinvestitionen als öffentliche Bauinvestitionen, also das klar, der Anteil würde schon steigen. Die Frage ist natürlich auch immer der Prioritätensetzung. Ja, in was investiert der Staat? Wofür gibt er Geld aus? Das ist natürlich eine breite Diskussion. Da kann man auch drüber diskutieren, wofür sollte der Staat Geld ausgeben. Ich glaube, insgesamt sind wir schon gut beraten, mehr in Investitionen, weniger in Konsum auszugeben. Auch natürlich genauer zu überlegen, wie wir die Steuergestaltung machen. Aber das führt jetzt sicherlich nochmal zu weit und führt uns weg vom eigentlichen Thema. Da können wir herrlich drüber diskutieren. Aber mein Punkt ist einfach, wir haben in der öffentlichen Infrastruktur und das, wenn man das in der Studie mal sieht, über einen langen Zeitraum haben wir die Investitionen eigentlich immer weiter runtergefahren. Und das merken wir einfach. Und von daher, irgendwann müssen wir den Turnaround schaffen. Und ich denke, wir müssen bald anfangen. Ansonsten wird es einfach immer mehr knirschen und knarren. Und das merken wir eben ganz besonders in der Verkehrsinfrastruktur, aber auch in vielen anderen Bereichen.
Zumal wir da ja auch irgendwann den Moment erreicht haben, wo wir dann nur noch abreißen und neu bauen können. Und das ist dann sicherlich auch nicht die günstigere Variante. Aber welcher Politiker hätte so viel Weitsicht und auch nur Interesse, sich über die 4 oder 5 Jahre hinaus wirklich ernsthaft zu interessieren? Ist wieder ketzerisch, aber trotzdem auch ein bisschen wahr. Wir wollten aber eigentlich über das Kernproblem sprechen. Also du sagst, die Finanzierung ist schwierig. Und natürlich müssen wir über Prioritäten reden. Wir haben so langsam ja eine gelenkte Planwirtschaft, gerade wenn wir jetzt die Staatsausgaben noch weiter erhöhen, wie du vorschlägst. Aber du hast ja auch schon die kommunistische Idee der künstlichen Preisbildung für CO2 sehr befürwortet. Insofern ist es folgerichtig, dass du als, Professor der linken Kanzel jetzt hier auch das propagierst. Aber lass uns zum Kernproblem kommen. Was ist das Kernproblem aus deiner Sicht?
Also so im Bekanntenkreis gelte ich ja immer als der knallharte liberale Ökonom, aber es ist immer lustig, wie das hier umpositioniert wird. Aber kommen wir zum eigentlich ernsten Thema. Und das ist tatsächlich das, was mich auch am meisten fast erschüttert hat. Wir haben uns eben die Entwicklung der Arbeitsproduktivität im Bau angeschaut. Natürlich, Produktivität ist ein ganz wichtiges Maß, ein Wohlstandsmaß. Nur wenn wir produktiver werden, können wir mehr Wohlstand haben. Deutschland hat da ohnehin das Problem, dass die Produktivität in den letzten Jahren nicht mehr so stark gesteigert ist. Aber wenn wir jetzt mal auf den Bau schauen, dann müssen wir feststellen, dass seit 1990 die Arbeitsproduktivität, also das, was je geleistete Arbeitsstunde an Bauleistung herauskommt, gesunken ist. Ja, über den gesamten Zeitraum eher stagniert, am aktuellen Rand ein bisschen gefallen. Am aktuellen Rand ist ein Sondereffekt, ja, weniger Aufträge, Bauwirtschaft hält aber die Fachkräfte weitestgehend. Aber über die gesamten 90er Jahre haben wir die gleiche Produktivität. Und das ist tatsächlich erschütternd. Ja, das bedeutet im Prinzip, die arbeiten so wie in den 90er Jahren, wenn man so will. Also wenn wir jetzt, das wäre so, als wenn wir jetzt hier noch mit Datasette arbeiten und uns irgendwie die Tonspulen hin und her schicken.
Ein Fax-Podcast.
Genau. Irgendjemand liest dann das vor, was wir... Nein, also es ist schon erschütternd, und man muss dann eben als zweites noch hinzunehmen, die Produktivität ist nicht gestiegen und es gibt auch jetzt schon erhebliche Fachkräfteprobleme. Also wir haben uns das angeschaut, es gibt Expertenpositionen in der Bauwirtschaft, also zum Beispiel Ingenieure mit langer Ausbildung. Da wird aktuell schon nur jede 10. Stelle besetzt. Jede 10. Ja, und bei den normalen Fachkräften, also mit Ausbildung, wird auch nur jede 2. Stelle besetzt. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir haben jede Menge Geld und wollen eben richtig investieren, erreichen wir das nicht, sondern da die Produktivität nicht da ist und die Fachkräfte nicht da ist, werden wir wahrscheinlich auch nicht wirklich viel mehr produzieren können. Und das ist eigentlich das Riesenproblem, was wir da haben. Diese fehlende Produktivität, um diese Ziele zu erreichen, müssen wir die Produktivität einfach massiv steigern.
Wobei das natürlich, also ich kann mir das, was sich ja die meisten Menschen nicht klar machen, wir brauchen ja immer noch so Berufe wie Stahlflechter, ne? Also wenn wir irgendwie dann ein Fundament legen, dann brauchen wir jemand, der die Stahldrähte da auf die richtige Art und Weise zusammen verwebt. Ist es auch möglicherweise ein bisschen die Freizügigkeit, die durch Europa gekommen ist, dass einfach eine ganze Menge von günstigeren Arbeitskräften dann problemlos, hürdenlos, ganz legal auf den deutschen Markt gekommen sind und wir einfach den Druck nicht hatten? Weil ja, die Deutschen waren zu teuer, um Stahl zu flechten, aber waren ja noch genug aus den neuen Osterweiterungen da, die sagten, okay, für die Hälfte mache ich es auch noch, und dann ging es irgendwie noch. Also ist das ein Thema oder ist es tatsächlich eher so, dass hier nicht in Maschinen investiert wurde? Also die Bauwirtschaft muss ja auch irgendwie in Maschinen investieren. Jedenfalls würde ich das erwarten. Was ist das Problem?
Also das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Also die Kapitalintensität ist gestiegen. Ja, das heißt, die Kapitalausstattung je Arbeitnehmer beziehungsweise je geleistete Arbeitsstunde, die ist schon gestiegen. Es gibt da immer mal Phasen, da geht's auch ein bisschen runter.
Entschuldige kurz, zählt da auch das Thema Software mit rein? Also was Kapitalintensität angeht?
Ja, also Das ist bei den Investitionen natürlich immer ein bisschen schwieriger, ne? Meistens geht es wirklich um Maschinen und auch Gebäude teilweise, aber vor allen Dingen natürlich Maschinen. Und da ist schon auch mehr passiert, ne? Es gibt immer mal Phasen, da ist es auch rückläufig gewesen, gerade in der Phase, wo die Bauwirtschaft auch nicht gut lief. Da ist die Kapitalintensität wieder ein bisschen runtergegangen. Aber über den gesamten Zeitraum seit 1990 ist die Kapitalintensität schon merklich gestiegen. Und natürlich sehen wir heute, das, was früher vielleicht mit der Schippe noch geleistet wurde, das macht der Bagger, es gibt die Kräne, es gibt also auch schon mehr Maschineneinsatz. Das Thema Arbeitskräfte und vielleicht auch Ausbildung der Arbeitskräfte spielt sicherlich irgendwo mit rein. Ich glaube, das kann man nicht vollkommen wegwischen. Aber für mich das ganz große Thema ist einfach die Regulierung dieses Marktes. Und die schlägt sich eben auch auf die Produktivität nieder. Und ein ganz großes Problem zum Beispiel im öffentlichen Bau ist die Art und Weise, wie Aufträge ausgeschrieben werden. Es wird alles sehr kleinteilig ausgeschrieben. Planung und Umsetzung werden voneinander getrennt. Man kann auch nicht frei ein Konzept ausschreiben, sondern es wird detailliert vorgegeben, wie gebaut werden soll. Das alles dauert schon sehr lange und all das wird letztlich als Unikat dann auch geliefert. Also ich fand das sehr, sehr spannend, wie das bei den Autobahnbrücken ist. Das dauert ja mitunter auch sehr lange, bis das dann umgesetzt wird. Das liegt eben auch daran, dass der Staat, der Auftraggeber dann sehr detailliert vorgibt, was da gebaut werden soll. Es wird also nicht gefragt, hey, wir haben da eine Autobahnbrücke, wer hat denn hier mal ein schickes Konzept, wie man jetzt schnell diese Autobahnbrücke baut, sondern nein, das wird sehr detailliert vorgegeben und dann eben auch sehr kleinteilig. Ja, es gibt diejenigen, die planen. Es gibt diejenigen, die die Baustellen vorbereiten. Es gibt diejenigen, die dann das eigentlich bauen. Dann diejenigen, die es überwachen. Also es ist wirklich kleinteilig und dadurch geht jede Menge Effizienz verloren. Fand das ganz spannend in dem Rahmen dieses Projektes. Da wurde auch von Frankreich berichtet. Frankreich muss auch viele Autobahnbrücken sanieren. Aber da ist das so, dass man diese Autobahnbrücken mittlerweile seriell produziert. Ja, das bedeutet, jede Autobahnbrücke ist gleich.
Irgendwie war mir klar, dass du mit seriellen Bauen kommst. Es kommt, was passt in deinen Kommunismus-Einschlag. Also irgendwas ist da los.
Genau, wir haben da halt die Volksautobahnbrücke, aber die funktioniert halt und die wird halt auch schnell gebaut. Also das, aber das ist alles Beispiele, wo es eben auf die Produktivität geht und wo man sehen könnte, man könnte es auch anders planen und bauen und hätte eine höhere Produktivität. Und im Wohnungsbau ist es natürlich ähnlich, ne? Auf der einen Seite, wir haben gar nicht diese großen Bauflächen, um seriell zu bauen. Wir haben aber hier auch wirklich Regelungen, die eben auch verhindern, dass man innovativer und günstiger bauen. Für mich ganz entscheidend hier eben die Verpflichtung, die Regeln der Technik einzuhalten. Das klingt ja auch logisch, natürlich, aber das bedeutet eben auch, du darfst nur das bauen, was wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt ist. Ja, und in der Praxis erprobt heißt eben, Innovationen sind oftmals gar nicht möglich. Du kannst immer verklagt werden, wenn du das nicht einhältst. Da gibt es auch gute Beispiele. Und das ist auch so ein Teil, wo man eben feststellt, naja, hier wird eben Produktivität konsequent untergraben. Du wirst auf das verpflichtet, was schon immer gemacht wurde, was in der Vergangenheit funktioniert ist, was aber heute vielleicht auch nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Und insofern, ja, haben wir uns da einen Rahmen geschaffen, der eben uns daran hindert, dass die Produktivität in der Weise gesteigert wird, wie es notwendig wäre, um eben günstiger, schneller zu bauen.
Okay, also wir als Liberale sagen dann natürlich immer Entbürokratisierung. Du sagst serielles Bauen, das ist halt so ein bisschen der strukturelle Unterschied. Okay, es war nur ein Spaß, ist alles gut. Das
widerspricht sich doch natürlich nicht. Die besten Ideen brauchen wir, ne? Aber ich finde es schon interessant. Also ich meine, man muss sich ja auch klar machen, diese niedrige Produktivität, die führt auch dazu, wenn die Nachfrage dann sehr stark steigt, dass dann vor allen Dingen die Preise natürlich steigen. Ja, weil dann kannst du dir aussuchen, du steigerst nicht deine Kapazitäten, du kannst die vielleicht gar nicht so ausweiten, sondern kannst du eben sagen, okay, dann nehme ich halt mehr für die Bauleistung. Und ich meine, das ist in weiten Teilen der 10er Jahre passiert, wo wir einfach feststellen, der Wohnungsbau wurde immer teurer auch, hat eben auch mit dieser Produktivitätsentwicklung zu tun.
Apropos Wohnungsbau, ne, das ist natürlich auch interessant. Ich komme gleich nochmal in die Produktivität der Bauwirtschaft, aber vor dem Hintergrund haben wir im Wohnungsbau genau das gleiche Thema. Also ist ja auch so ein bisschen das Titel dieses Podcasts insofern oder dieser Episode, ist die mangelnde Produktivität auch das Problem der Wohnungswirtschaft, des Wohnungsbaus?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wenn wir uns einfach auch anschauen, wir sind ja nicht wirklich vorangekommen mit den Wohnungsbauzielen. Ja? Also trotz bester Rahmenbedingungen in den 10er Jahren, und das liegt aus meiner Sicht eben auch an dieser fehlenden Produktivität, dass wir die Möglichkeiten auch nicht geschaffen haben über Vorfertigung, über seriell oder was auch immer oder neue Ideen. Also alle bauen ja eben relativ ähnlich, und das liegt eben auch an diesen starren Rahmensetzungen, die wir da haben. Und ich glaube, da müssen wir ran. Wir haben große Aufgaben auch im Wohnungsbau, und da müssen wir eben auch neue Wege finden, wie wir günstiger bauen können. Und für mich wird das in dem aktuellen Rahmen einfach, ist das kaum möglich. Und deswegen haben wir eben auch so viele Probleme in dem Bereich.
Dann ist natürlich die Frage, ist es denn nur Entbürokratisierung? Also würde das alleine schon helfen, wenn man sagt, also das Ergebnis muss im Übrigen, man kann ja statische Vorgaben machen oder auch optische Vorgaben und sagen, also so soll es aussehen, die und die Qualität soll es haben, und von mir aus Sicherheitsgründen statisch soll es noch eine Vorgabe haben. Würde das schon reichen, dass man sagt, wir machen einfach ansonsten keinerlei Vorgaben mehr? Und ist nicht die Versuchung der Verwaltung so groß, gerade auch aus dieser Boomphase bis Anfang 22, zu sagen, die verdienen so viel Geld, die sollen jetzt gefälligst auch was für den Staat abdrücken. Wir wollen dieses Konzept aber genauso. Also dieser Geist weht ja in diesen Konzeptausschreibungen auch sehr stark, dass man sagt, da wird so viel Geld verdient, dann können sie es uns auch schön machen. Dass das inzwischen nicht mehr der Fall ist, steht dahin. Wie lösen wir es? Entbürokratisierung? Ist es so einfach?
Ja, also Entbürokratisierung hilft natürlich schon, aber natürlich muss man auch sagen, wir brauchen auch die Unternehmen, die das dann auch herstellen können, auch die eine entsprechende Größe haben. Ich glaube, wir brauchen wirklich so eine neue Haltung auch dem Wohnungsbau gegenüber. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass eine Verwaltung dann eben vor allen Dingen schaut, ist das alles richtig? Sind die Fassaden wirklich schön? Könnte es nicht noch ein bisschen besser sein? Könnte nicht noch der Kindergarten mitgebaut werden? Also es steht ja nicht im Vordergrund, lasst uns mal jetzt schnell und günstig bauen, natürlich unter einem gewissen Qualitätsstandard, sondern es ist ja eher die detektivische Fehlersuche, und das ist, glaube ich, Teil des Problems auch.
Wobei, ich möchte da einmal ganz kurz, also die Stadtplanung ist immer dann, wenn ich eine Genehmigung erwirken möchte, natürlich überhaupt nicht mein Freund, logischerweise nicht. Und auch das, was das Grünamt so vorschreibt, da habe ich auch meine Fragen dran, aber... So, und jetzt müssen die Gelsenkirchener stark sein. Ich weiß, Bühr-Bülse ist auch ganz schön, und es ist nicht überall in Gelsenkirchen wie auf Schalke, aber wenn man dann mal durch solche Stadtteile fährt, wo man ganz offensichtlich sieht, dass es keine stadtplanerischen Vorgaben gegeben hat bei den Genehmigungen, dann denke ich manchmal so, ja, das ist in Hamburg echt wirklich schwierig zu bauen und diese Genehmigungen sind langwierig, aber die Qualitäten gerade in der Stadtplanung sind schon auch sichtbar. Also das ist ja sozusagen, wenn das immer nur auf günstig, ich meine, selbst mit diesen starren Vorgaben der Stadtplanung ist es doch trotzdem manchmal noch verdammt hässlich, wobei das natürlich im Auge des Betrachters liegt, aber verstehst du, das ist so ein bisschen so, und denke ich manchmal so, ja, das ist so aus Projektentwickler, ist das überhaupt nicht meine Perspektive und würde ich auch ganz gerne abverschaffen an den meisten Stellen. Es hat aber am Ende eine urbane und eine Lebensqualität, die das auch auslöst. Also wenn wir da nur auf billig schauen, wäre das möglicherweise nicht so, oder?
Ich will jetzt auch nicht nur billig, aber ich glaube, seriell heißt auch nicht von vornherein, dass es minderwertiger ist, sondern im Gegenteil, die Qualität kann auch sehr gut sein. Und du kannst mittlerweile ja auch schon über die Fassadengestaltung zum Beispiel individualisieren, dass es im Kern zwar ähnliche Gebäude sind oder gleiche Gebäude sind, aber sie doch ganz unterschiedlich aussehen. Also ich glaube, da sind einfach viele Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft. Und wofür ich einfach werben möchte, ist, dass das ist vielleicht etwas, was diese Krise ja auch bewirken kann, dass sich dann wirklich Verwaltung, Politik und Wirtschaft dann auch zusammensetzen und sagen, was ist denn jetzt möglich unter diesen Rahmenbedingungen? Was ist denn jetzt möglich, auch wenn die Zinsen ein bisschen höher sind, wie können wir denn Gutes bauen, schöne Wohnungen, aber eben unter einem anderen Kostenniveau herstellen. Das ist doch eigentlich das Ziel. Ich bin kein Techniker. Ich will jetzt auch nicht, dass wir Plattenbauten schaffen wie früher in der DDR. Aber ich glaube, dass da viel mehr Möglichkeiten da sind, wenn man denn will. Ja, und wenn man eben auch ein bisschen kreativer an diese Themen rangeht, und das ist eigentlich das, was entscheidend ist, dass es da eine gewisse Offenheit gibt und vor allen Dingen, dass man eher dran geht und sagt, wir möchten etwas ermöglichen, als dass man sagt, wir suchen den letzten Fehler und wollen uns bis ins Letzte absichern.
Dann kannst du ja vielleicht das nächste Mal, wenn der Weltkanzler den Weltprofessor anruft, also von Olaf zu Michael, kannst du mir mal den Hinweis geben. Ich glaube, Olaf und du, ihr habt insofern was gemeinsam, als dass auch er großer Fan vom seriellen Bauen ist. Das hat er damals schon als Hamburger Bürgermeister immer propagiert. Insofern, ihr seid euch da näher, als man denkt. Man glaubt es kaum.
Hauke, Hauke.
Gut, also in diesem Sinne, ich danke dir, Michael, für diese Insights und die Auseinanderdröselung des Kernproblems im Wohnungsbau. Ich danke dir da draußen fürs Interesse, für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet haben möchtest. Dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, genießt diesen fantastischen Tag, macht das Allerbeste draus und haltet auch bei den kommunistischen Gedanken des seriellen Bauens ein Lächeln für alle bereit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, der Domizil Real Estate AG, als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.